Moin und willkommen bei dem Paranormalen Archiv. Wir sind das Ruinentaucher-Team.
Tobias,
der Daniel
und ich. Schön, dass ihr heute dabei seid. Und heute sprechen wir über ein Thema, das ihr euch gewünscht habt, und zwar die Schlafparalyse.
Genau, es war eine lange Recherche, sehr komplexes Thema. Daniel von uns hat, glaube ich, das Schwerere losgetroffen, nämlich die medizinische Struktur übernommen.
Die wissenschaftliche, würde ich eher sagen. Die wissenschaftliche.
Genau, weil wir wollen das Thema komplett beleuchten, also einmal wissenschaftlich, einmal medizinisch und den Mythos dahinter, weil das Thema Schlafparalyse zieht ja auch ein anderes Thema mit sich, und zwar Shadow People oder albtraumhafte Gestalten, die wir schon seit über 1000 Jahren in unseren Häusern haben, in unseren Texten haben. Und dieses Thema wollen wir beleuchten und so gut es geht aufklären.
Richtig. Genau. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen mit dem trockensten Thema an.
Jawohl.
Daniel,
bitte einmal Medizin. Ja, genau, einmal die Medizin. Es geht erstmal darum, damit wir überhaupt mal wissen, worüber sprechen wir hier. Also was passiert da? Also letztlich hat ja jeder von uns eine Schlafparalyse, während wir schlafen. Der Unterschied ist halt, ob man das bewusst mitkriegt oder eben nicht. Also mal ganz sachlich und ganz trocken runtergebrochen. Bei der Schlafparalyse, auch Schlafstarre oder Schlaflähmung, ist die Skelettmuskulatur während des Schlafes gelähmt. Dies dient dem Schutz des Körpers, indem er verhindert, dass geträumte Bewegungen tatsächlich ausgeführt werden. Beim Aufwachen verschwindet diese Lähmung sofort und wird nicht wahrgenommen.
Das heißt, wenn ich in Kampf bin, in meinem Traum, damit ich meine Axt nicht auch im Bett schwinge.
Genau so ist es.
Ja. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich einfach zucke und der Körper denkt, er bewegt sich.
Ja. Genau. So, beim Aufwachen verschwindet diese Lähmung für gewöhnlich eigentlich sofort. So, und wird nicht deswegen von uns wahrgenommen. Und vereinzelt wird diese Lähmung aber auch bewusst erlebt, entweder kurz vor dem Einschlafen oder nach dem Aufwachen. Für Außenstehende ist die Muskulatur dabei aber auch nicht verkrampft oder steif, sondern sie ist schlaff. Die natürliche Lähmung tritt immer während der REM-Schlafphase aus, also der Schlafphase, wo wir träumen.
Genau, wo wir die Augen bewegen
und genau, machen. Genau, und davon ist halt, genau wie du es gerade gesagt hast, die Augenmuskulatur ausgenommen. Das bedeutet, ich sag mal, das ist das, was wir bei anderen Leuten immer sehen, wenn sie schlafen, die bewegen immer noch ihre Augen wie wild, und das ist halt wirklich so, weil das ist die einzigste Muskulatur, die in dieser Phase.
Bei Haustieren kannst du es auch sehr gut
machen. Ja, dieses links, rechts,
genau. Ja. Oder dieses Zucken von den Augen, wenn die pennen.
Also richtig. Also eigentlich ist es eine ganz natürliche Reaktion, die wir da machen. Es wird halt schwierig ab dem Moment, wo wir das bewusst wahrnehmen. Also wir werden entweder bevor wir einschlafen oder nachdem wir aufwachen, sind noch gelähmt, sind in unserem Körper mehr oder weniger gefangen und können uns nicht nach außen mitteilen. Was für die Person natürlich sehr erschreckend ist.
Aber es tut schon mal gut zu wissen, dass diese Paralyse ein ganz normaler, natürlicher Prozess ist, richtig, damit der Körper sich weiter ausruht und wir die ganzen Bewegungen in den Träumen eben nicht nachmachen. Also das hilft schon mal zu wissen, dass das nichts Schlimmes ist.
Also ich bin ganz froh, dass ich das noch nicht hatte eigentlich, weil wenn ich mir vorstelle, mein Körper schläft noch, also ist starr, aber der Verstand ist schon wach. Ja. Also du bist ja quasi dann
in dir gefangen.
In dir gefangen.
Ja. Da gibt es Hilflosigkeit. Ja. Da gibt es dieses Lock-in-Syndrom. Das, glaube ich, beschreibt das auch ganz gut. Also ich hatte das auch noch nie. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Außer, dass man in die Leere starrt und denkt, warum kann ich mich nicht bewegen? Das heißt Angst, wahrscheinlich Panik.
Ja, es gibt noch andere Symptome, ne? Die kommen aber später.
Und die kommen später. Ich sag mal, das Thema ist halt, sage ich jetzt mal, ab dem Moment, wo man es zu häufig erlebt, ist es halt tatsächlich eine anerkannte Schlafstörung, die leider auch so einige Menschen erleben. Zu den Statistiken kommen wir gleich nochmal. Also ab dem Moment, wo du es bewusst erlebst, ist es halt sozusagen ein Problem. Es kommt nämlich zu einer Entkopplung der Lähmung vom Schlafzustand, wodurch die für den REM-Schlaf typische Muskelanatomie auf benachbarte Wachphasen ausgedehnt wird. Bedeutet, du bist geistig wach, aber dein Körper ist gelähmt. Das ist halt das, was wir gerade schon so beschrieben haben. Und das ist im Endeffekt wirklich, ich will es mir nicht vorstellen, wenn du das regelmäßig hast, ist es eine schlimme Schlafkrankheit.
Zu welchem Facharzt müsste ich gehen, wenn ich das bei mir bemerke?
Wenn du das zu häufig hast, müsstest du zu einem Neurologen gehen, der auf Schlafstörung spezialisiert ist. Mhm. Oder besser gesagt, der wird dich höchstwahrscheinlich dann, wenn das häufiger vorkommt, ins Schlaflabor schicken. Mhm. Weil man dort sozusagen einmal deine Hirnströme, deine Augenbewegung, deine Muskelaktivitäten, dein Herzrhythmus, das kann alles mit einem Schlag dort oder das wird dort alles bei einem speziellen Verfahren beobachtet. Und dann dadurch kann man zumindest ziemlich deutlich sagen, ist das eine Schlafparalyse, was derjenige hat, oder ist das eine andere Art der Schlafkrankheit?
Das kann man ausschließen.
Das kann man dann ausschließen. Und das heißt, dann kann man auch die Behandlung dementsprechend ausrichten. Also ich habe von wenigen Fällen gelesen, die es wirklich in ganz schlimmen Fällen haben. Es ist bei den meisten Menschen eher mal ein temporäres Phänomen, was mal vorkommt. Gott sei Dank.
Ja. Wenn wir jetzt schon dabei sind, also wenn man sich das mal so vorstellen möchte, es gibt nämlich folgende Merkmale, die für eine Schlafparalyse sprechen, wenn du eine erlebst. Und zwar hast du das Gefühl, dass sich etwas nach unten drückt. Dann gibt es noch irgendetwas oder irgendjemand ist im Raum, du spürst das oder siehst das. Genau. Du hast Angstgefühle, du hast hypnotische Erfahrungen oder Halluzinationen kurz vor oder nach dem Schlaf. Weitere Symptome sind Atembeschwerde, also du bekommst keine Luft, du kannst nicht richtig atmen. Das Gefühl, dass man bald stirbt.
Das ist heftig,
ja. Das finde ich mega krass.
Ist es, definitiv.
Schwitzen, okay. Ja, hat man okay, ja schon mal, ja. Ne, zu warm oder wie auch immer, oder bei Fieber. Muskelschmerzen, weil du ja quasi verkrampst.
Der Körper kämpft gegen dieses Anliegen, die Lähmung, glaube ich.
Ja, dann Kopfschmerzen, gut, kann ich mir auch vorstellen.
Ja.
Und was ich auch noch sehr krass finde, ist, dass du Paranoia bekommen kannst.
Aber das kann man ja verstehen, du bist gefangen, das hatten wir ja gerade.
Du bist gefangen.
Und das mit der Lunge, beziehungsweise keine Luft kriegen, solltest du dann hyperventilieren, könnte ich mir das auch vorstellen, dass man das Gefühl hat, nicht genug Sauerstoff
zu bekommen. Also du hast das Gefühl, das hatte ich nämlich auch mehrfach gelesen, und das macht halt schnell Panik in den meisten Menschen verursachen. Du hast das Gefühl, nicht zu atmen, weil du deine Atmung nicht spürst.
Ja, du wirst ja auch mit einem Kontrollverlust, der kommt ja dann schlagartig, du kannst nichts dagegen machen oder du hast das Gefühl, dass du erstmal nichts dagegen machen kannst.
Richtig.
Hast du eine Studie oder irgendetwas über das Medizinische gefunden, welche Altersgruppen es gibt? Gibt es bestimmte Altersgruppen, die das besonders betrifft?
Ja, tatsächlich. Also es tritt eher bei jungen Menschen auf.
Mhm.
Also die ersten Symptome treten meist während der Kindheit und Jugend auf. Das nimmt im Alter, nimmt dieses Phänomen wohl mehr oder weniger ab. Das ist das, was ich so darüber herausfinden konnte. Und auch bezüglich den Erfahrungsberichten. Es sind halt eher die jungen Leute, die davon betroffen sind.
Aber warum, weiß man jetzt nicht genau. Nur, dass es die jüngere Generation trifft.
Es trifft eine jüngere Generation. Es sind zum Beispiel auch sehr gerne Richtung Studenten. Da ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich komischerweise sehr, sehr hoch. Warum auch immer. Vielleicht viel Lernstress, Druck.
Ja, Stress und Druck.
Kann
ich mir vorstellen.
Das ist Dings. Ansonsten
schlechte Schlafhygiene.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt,
schlechte Schlafhygiene, genau.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich.
Genau. Ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein guter Grund ist, warum es im Alter besser wird.
Ja, du hast einen Rhythmus.
Genau, du hast einen ganz anderen Rhythmus als Jugendlicher.
Ja, wenn ich jeden Tag Party mache oder mal um 10 Uhr, mal um 3 Uhr morgens ins Bett gehe, ja, dann kann ich mir das auch vorstellen.
Ansonsten, ich habe
wie gesagt, entschuldige, du hast ja auch im Alter viel, viel weniger Stress.
Ja.
Und als, ich sage jetzt mal, du wärst Medizinstudent
oder, ja, okay,
oder
ja,
Jura ja. oder wie auch immer, was du da reinzwingen musst in deinen Kopf, also...
Ja, ansonsten, was dazu führt, hatte ich auch tatsächlich ein bisschen gefunden. Die Schlafparalyse wird doch oft durch eine Kombination aus unregelmäßigem Schlaf, genau das, was er gesagt hat, Schlafmangel, Stress und bestimmten Schlafpositionen, wie dem Schlafen auf den Rücken verursacht. Fand ich auch ein sehr interessanter Fakt, dass es auf den Rücken Schlafende öfters trifft. Auch genetische Veranlagungen, psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen sowie bestimmte Schlafstörungen wie Narkolepsie und Schlafapnoe können eine Rolle spielen.
Oh, ja gut, also da hast du eh schon wenig Luft.
Ja,
richtig.
wenn du dann das Gefühl hast, du kriegst keine Luft, dann bist du ja richtig getriggert.
Ja.
Aber das, was er gerade gesagt hat, der Depression und dieses sich schlecht fühlen, das kommt später nochmal. Das ist ein ganz entscheidender Punkt bei der Geschichte.
Ja. Ansonsten Risikofaktoren sind halt dieser wenig Schlaf, Stress, Vorliegen anderer Schlafstörungen. Das war ja zum Beispiel die Narkolepsie. Deswegen ist es halt auch wichtig, im Schlaflabor kann man das dann dementsprechend ausschließen oder eben nicht. Das führt halt mehr oder weniger dazu, dass die Medizin herausfinden kann, woran liegt es denn jetzt genau. Psychische Erkrankungen, ja, wie du gesagt hast, Depression, Schizophrenie, bipolare Störung, posttraumatische Belastungsstörung.
Ja. Ja, okay, da ist es ja natürlich.
Genau.
Aber es ist kulturunabhängig und auch
Richtig.
erste oder dritte Welt unabhängig, weil das hat jede Kultur. Also egal ob Südamerika, Japan, Russland, es ist in jeder Kultur vorhanden,
Richtig,
egal wie
richtig.
weit und wie stressig die sind. Weil in Japan, das hier ist ja nur Stress, nur Arbeit. Da kann ich mir eigentlich vorstellen, dass die das viel, viel mehr haben. Die haben auch einen größeren Aberglauben, was das Schlafen angeht. Aber das kommt ja auch, wenn es in Deutschland vorkommt, dann muss es was Ernstes sein.
Richtig,
Ja.
richtig,
Ja.
richtig. Ja, also wie gesagt, das waren jetzt so die oberflächlichen medizinischen Fakten. Tatsächlich 8% der Bevölkerung sollen das bereits erlebt haben. Das finde ich eigentlich schon eine ziemlich krasse Zahl. Das ist
Dafür,
fast
ja.
jeder Zehnte.
Davon redet man aber viel zu wenig darüber, ne?
Richtig,
Genau,
Also
ja.
8%.
8%.
Also wenn wir das jetzt mal ganz grob zusammenfassen, es vermischen sich da zwei Welten, der Wachzustand mit dem Schlafzustand. Beide Welten sind irgendwie zur selben Zeit aktiv und das verursacht diese sogenannte Schlafparalyse. Das heißt, da haben wir ein Problem. Wir sind zu schnell wach geworden, sind aber körperlich noch im Schlaf drinne.
Genau.
Und das ist das Problem und das ist dieses Phänomen. Und das finde ich eigentlich spannend, weil in dieser Phase ist ja alles möglich, weil du träumst ja
Richtig,
noch.
richtig,
Da
richtig.
kommen dann bestimmt auch die Geschichten her, wie ich bin aus meinem Körper rausgefahren und habe mich
Astralreise,
ja,
so
tatsächlich.
Astral.
Also das wird oft erlebt, das
Ja.
nennt sich Autoskopie. Tatsächlich, also
Genau,
ist in der
okay.
Psychologie bekannt, das Phänomen, dass man aus seinem Körper herauskommt.
Und Alien-Entführung spricht man dem auch zu, weil dieses Gefühl vom Körper hochgehoben zu werden, wie bei der Autoskopie, wird auch oft so verstanden, ich werde jetzt hochgebeamt, also diese primitive Alien-Entführung.
Ja.
Und dann zack, wieder da.
Ja,
Zack, wieder
ansonsten ist es
da.
halt wirklich dieser Übergang von Schlaf- und Wachzustand, der aber noch in diesem REM-Schlaf stattfindet. Das ist halt diese
Ja.
Kombination, die das so hervorruft,
Toi,
aus
toi, toi.
medizinischer Sicht. Ja, toi,
Hatte
toi,
ich doch
toi.
nicht, möchte ich
Also
auch nicht haben.
das Banale ist, das ist ja wie Pilze oder DMT. Das hört sich ja erstmal auch wie eine krasse Erfahrung an. Aber wenn es das gibt, dann soll das das ja auch geben. Vielleicht ist das ja auch wichtig für uns. Aber das hört sich aber von einer sehr schrecklichen Erfahrung
Richtig.
an. Also der menschliche Körper, der funktioniert ja wie ein Uhrwerk. Und wenn bei 8 oder 10% der Bevölkerung sowas passiert, dann soll das vielleicht so sein.
Das denke ich ehrlich gesagt auch. Was ich noch sehr erschreckend fand, ist, sage ich jetzt mal, bei den meisten ist es nur wenige Sekunden, aber das kann bis 20 Minuten
Boah,
gehen. Und
überleg dir
das
das
muss
mal.
wirklich der absolute Horror sein,
Ja,
wenn man es
ne?
nicht kennt.
Und wenn man es nicht einordnen kann, vor allen Dingen,
Richtig,
weil
genau, wenn man
wenn
es
dir
nicht
das das
kennt.
erste Mal passiert, dann denkst du dir, was geht jetzt bitte ab?
Genau das ist es, ja.
Und da haben wir noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir haben euch ja gesagt, wenn ihr sowas habt, dann geht zum Neurologen. Was aber auch schon hilft dabei, weil Daniel hat ja gesagt, das ist ein sehr kurzes Phänomen. Das heißt, man leidet nicht lange drunter. Es gibt zwar Fälle, die leiden lange drunter, aber man kann etwas ganz Bestimmtes machen, das das Ganze eventuell schon auflöst.
Richtig. Und zwar, also du meinst jetzt sicherlich die nicht medikamentöse Therapie, die es dagegen
Also ich
gibt.
bin ja auch immer für Medikamente, nein, aber
Nein,
das
also ich sage jetzt mal, bei den
Nicht-Medikamentöse.
meisten Menschen, bei denen das häufiger vorkommt, sieht die Therapie erstmal darin aus, dass der Patient darüber aufgeklärt wird. Also ich sage jetzt mal, es wird dir berichtet, ist genau das, was wir euch jetzt gerade berichtet haben, was das eigentlich ist, die Schlafparalyse. Und es wird einem halt absolut erklärt, dass es ein temporärer Übergang ist, dass es immer vorübergehend ist und dass jede Halluzination, die man dort wahrnimmt, nicht real ist und dass dieses Bewusstmachen, dass es nicht real ist, schon dafür sorgt, dass man weniger in diese Panik verfällt. Also gerade auch bezüglich der Atmung, wenn man weiß, also ne, ich sag mal beim ersten Mal atme ich. So, wenn du aber weißt, oh, ich bin wieder in diesem Zustand, ich atme, ich weiß, dass ich atme, ich spüre das nur nicht. dann nimmst du halt den meisten Leuten schon direkt zumindest diese massive Angst. Ja. Was passiert da gerade mit mir?
Also würdest du mir jetzt zustoßen, dadurch, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, hättest du das ja schon, okay, das muss jetzt der Fall sein. Also man, der Verstand ist ja wach.
Ja,
richtig.
Ne? Also zumindest, ja der Körper, der
zumindest
da kann man schon mal so ein bisschen denken, okay, das muss jetzt die Schlafparalyse sein.
Richtig.
Das ist gleich vorbei. Alles, was du jetzt hier hast, ist Einbildung. Dein Körper schläft noch. Und ja, da kann man
ich ganz anders das halt einwirken. Mega geil, dass da Bewusstwerdung eine sehr gute Heilmethode ist.
Ja, tatsächlich.
Das ist wie, wenn du deinen Kindern irgendwann beibringst, unter deinem Bett ist nichts. Mhm. Oder das ist normal, dass es dunkel ist da. Das ist krass, weil das, diese beruhigenden Worte und diese Aufklärung können dir tatsächlich helfen, dass dieses Erlebnis schneller vorbeigeht oder gar nicht mehr auftaucht.
Richtig. Ja, ich sag mal, wir kennen es ja meistens selbst, dass Angst und Panik etwas ist, das schaukelt sich auf. Also ich sag jetzt mal, du hast deinen Gedankengang, ich atme nicht. So, und dann, was passiert jetzt mit mir? Ich werde sterben, wenn ich nicht atme. Das ist dieses Aufschaukeln, es wird immer schlimmer. Und wenn du gar nicht in diese Spirale reinkommst, dass du genau weißt, okay, das ist jetzt zwar ziemlicher Mist, aber ich weiß, was gerade mit mir passiert. Ich weiß, das wird vorbeigehen. Ich weiß, das, was ich jetzt sehe und fühle, ist nicht real. Sorgt halt, wie du schon sagst, das ist eigentlich eine schöne Methode, dass allein Bewusstwerdung schon dafür sorgt, dass das zumindest erträglicher für die Leute wird.
Meint ihr, dass es aber Realität ist? Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass die dann Antidepressiva raushauen und dass die gar nicht mal so, also ich würde es mir wünschen, dass man das wirklich in Aufklärung, aber wir haben ja Fehldiagnosen ohne Ende.
Das stimmt. Also ich sage jetzt mal, das ist die nicht-medikamentöse Therapie. Bedeutet, die wird sicherlich immer als erstes versucht werden, aber es gibt halt wirklich Menschen, die haben das krankhaft. So, und dann gibt es tatsächlich dagegen auch Medikamente. Aber diese Medikamente werden wohl nicht sehr gern und nicht sehr häufig verschrieben.
Nebenwirkungen oder?
Wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, da reden wir von Antidepressiven. Also im Endeffekt sage ich jetzt mal Medikamente, die
Schlafmedikamente.
Genau, also die Hormone oder ich sage jetzt mal gewisse Prozesse in unserem Gehirn so verändern, dass es nicht wieder auftritt. Alles in allem sehr unnatürlich. Genau das ist es. Und ich denke mal, da denkt sich jeder Arzt, das sollte man abwiegen. Das ist nicht im besten Fall. Ne? Ja. Also deswegen. Aber ich fand es allein schon krass, wie häufig das eigentlich vorkommt. Also mit dem 8%
Das ist eine Menge. Das
schon tatsächlich. Ansonsten, was ich noch dazu sagen kann, es gibt in der Medizin gibt es natürlich, es gibt vier Formen. Das ist die isolierte Schlafparalyse. Das ist also nicht mit der Narkolepsie verbundene Form der Schlafparalyse. Auf die Narkolepsie jetzt hier nochmal einzugehen, ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Dann gibt es die rezidivierte Schlafparalyse. Das ist, wenn das immer wieder kommt. Dann gibt es aber die isolierte, auch nochmal rezidivierende Schlafparalyse. Entschuldigung, wenn ich mich verlesen habe, das Wort ist wirklich kompliziert.
Wir haben bei Namenproblemen.
Kein Problem. Das ist die Kombination der beiden genannten Formen und dann gibt es halt noch die mit der Narkolepsie. Also
das ist ja fies. Ey.
Also ein bisschen was weiß die Wissenschaft drüber, aber alles in allem, ich weiß eins bezüglich Schlafen und Träumen. Da sind wir auch bei gewissen Dingen sind wir noch gar nicht so.
Das ist ein unbekanntes Feld.
Das ist ein sehr unbekanntes
Feld. Das ist ja etwas, was wie eindringt in dieses unbekannte Feld.
Genau, das ist es. Also von daher, ich finde es schön, dass es medizinische Ansätze gibt.
Ja.
Aber ob das jetzt, also ich sag mal so, ich denke mir immer, was wird man in 200 Jahren darüber sagen? Das ist ähnlich so wie das, was wir von der Medizin vor 200 Jahren darüber denken.
Da hast du recht. Ich denke mal, wir werden in wahrscheinlich 10, 20 Jahren den Neurolink von Musk drin haben. Da können wir das Ding aufnehmen.
Möglicherweise.
Dann können wir die Shadow People sehen. Mir ist das noch nie passiert. Also ich hatte auch noch nie, also ich habe zwar heftige Träume, aber noch nie diese Schlafparalyse gehabt oder diese krassen Zuckungen. Ich bin sehr dankbar für. Ich komme auch sehr gut und leicht in den Schlaf.
Ja.
Also ich kann mir das deswegen nicht vorstellen, wie das sein muss.
Ja. Also es gibt dazu auch verschiedene Mythen.
Mhm.
Also ich habe jetzt einfach mal 5 Stück rausgesucht. Mythos 1 von der Schlafparalyse wird von Geistern oder Dämonen verursacht. Das wird nämlich auch immer ganz gut gesagt. Fakt ist, in vielen Kulturen gibt es Geschichten über übernatürliche Wesen, die Menschen im Schlaf besuchen und sie lähmen. Aber wie wir ja gerade aufgeklärt haben, ist es ja nicht so. Sondern dass der Körper und die Seele sind halt noch getrennt oder der Verstand sind halt noch getrennt. Mythos 2, Schlaflähmung ist gefährlich oder lebensbedrohlich. Obwohl die Symptome beängstigend sein können, ist Schlafparalyse körperlich harmlos.
Ja.
Außer Muskelkater, Kopfschmerzen und so weiter.
Das, was du in dieser Situation fühlst, ist viel, viel schlimmer, als was es eigentlich ist.
Ja. Aber zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, kann ich das eigentlich auch sehr gut nachvollziehen. Zu dem Zeitpunkt, wo man sich die Dinge halt nicht anders erklären konnte, war halt immer so, hat man immer auf Gottheiten, Dämonen, Geister.
Ah, da kommen wir gleich zu. Ja. Wenn etwas seit 6000 Jahren widerfährt, dann würde ich es nicht sofort ausschließen.
Nein, natürlich nicht. Aber ich sag mal, das war halt früher. Ich sag mal, was hat man im Mittelalter zu der Pest gesagt? Wenn die Leute alle nacheinander umgefallen sind.
Bloß nicht waschen, hat man gesagt.
Ja,
bloß
deswegen, nicht also, wenn wir da schon mal jetzt gerade hinspringen, weil ich habe nämlich auch einen Teil vom Mittelalter, dann schieben wir das jetzt einfach vor. Im Mittelalter wurde die Schlafparalyse auch bekannt oder genannt als Nachtmahr oder Hexendrücken, oft als Werk von Dämonengeistern oder Hexen interpretiert. Man glaubte, dass diese Wesen die Schlafenden heimsuchten und ihnen ein Gefühl der Lähmung und Beklommenheit verursachten. Wenn wir dann dabei schon mal sind, bei Dämonen und Hexen, ganz klar, wurde die Schlafparalyse als Beweis genommen, dass du eine Hexe oder ein Dämon bist.
Okay.
Hat es ja mit dem Teufel zu tun.
Richtig. Genau, richtig. Also, weißt ja, wo du gelandet bist, haben wir auch eine sehr schöne Folge gemacht.
Jawohl. Ne?
Ja.
Künstlerische Darstellung, da können wir gleich mal ein Bild einblenden. Das ist nämlich von Johann Heinrich Füßli, der ein Gemälde nachgestellt hat von dem Nachtmahr.
Genau.
Da ist eine weiße junge Frau, da sitzt ein
pelziger kleiner
Dämon, Kobold, was auch immer, und im Hintergrund ist ein Pferd.
Genau.
Richtig. Ja.
Genau, das war jetzt Kurzausflug ins Mittelalter.
Vielen Dank.
Gerne. Mythos 3, dies betrifft nur Menschen mit psychischen Erkrankungen. Schlafparalyse, wie wir es gerade schon gesagt haben, kann zwar bei Menschen mit psychischen Störungen wie Angst oder Depression häufiger auftreten.
Ja, aber mir auch nicht.
Genau, aber es trifft genauso gesunde Menschen. Das 40% der Bevölkerung hat das einmal im Leben.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr viel.
Sehr viel, ja.
Ja. Und zu einer gewissen Zeit. Das finde ich halt krass. Also das ist jetzt nicht so, dass man das mit 40 oder mit 35 kriegt, sondern das hat man, wenn, vorher. Ja.
Mythos 4, Schlafparalyse bedeutet, dass man nie wieder normal schlafen kann. Das stimmt auch nicht. Es kann sporadisch auftreten, es kann einmal im Leben auftreten. Wie gesagt, wenn man es ständig dauerhaft hat, dann sollte man das doch mal untersuchen lassen. Und Mythos 5, wer Schlaflähmung hat, kann ersticken oder nicht mehr atmen. Das haben wir aber gerade
dann
hier
gerade
schon geklärt. Stimmt auch nicht.
Wiederum, die Angst vor dem nächsten Einschlafen kann ich verstehen.
Ja.
Also das muss ich ganz fair sagen, wenn man es nicht kannte und dann das erste Mal hatte, dann kann ich schon verstehen, dass man sich am nächsten Tag mit einem mulmiges Gefühl ins Bett legt und sich hoffte, dass das nicht wieder passiert. Genau, oder diese Angst, dass es halt wieder passiert.
Ja, gerade wenn du es 2-3 Mal hast, dann willst du gar nicht mehr einschlafen.
Genau, das ist das.
Und also, ich denke, wenn du den Schlaf dann hinauszögerst, dann forcierst du das, dass das nochmal passiert.
Richtig, da sind wir halt bei der Schlafhygiene.
Richtig, bei der Schlafhygiene. Ja. Ja, und ich denke mir halt, dieses Gefühl des Erstickens spiegelt nicht die wahre körperliche Zustand wider. Ja, du glaubst schon, das halt, ja.
Ja, das muss schon echt, glaube ich, das ist so eine Art wie Ertrinken.
Das also ist halt das,
denkst,
was ich meine.
Ertrinken, aber du bist gar nicht im Wasser.
Richtig, richtig, genau.
Aber deswegen schaukelst du dich halt rein.
Ja.
Also das ist halt wirklich so dieses Gefährliche, weil du direkt weißt, okay, ich atme nicht. Was passiert als nächstes, wenn ich nicht atme? Dann sterbe ich.
Also ich glaube,
kriegst du die Panik.
Ich glaube, dieser Impuls, ich muss mich jetzt umdrehen oder ich muss wegrennen und du kannst das nicht, ist schlimmer.
Kann sein,
normalerweise reagierst du ja, wenn irgendwas ist, also wenn du im Traum fällst oder wenn du im Traum springst und wenn du dann aber aufwachst und denkst mir, okay, ich will meinen Arm bewegen, aber da passiert nichts, ne, bin ich jetzt gelähmt, bin ich paralysiert für immer. Und ich denke, ab dem Punkt geht das nur noch bergauf, also wirklich ganz schlimm in... ich kriege keine Luft und wenn du dann noch Dinge siehst, wie diese Vision oder Halluzination, wenn jetzt da was auf dich zukommt und du kannst dich nicht wehren, das ist furchtbar. Das ist wirklich, wirklich schlimm.
Was ich aber noch herausgefunden habe, auch sehr interessant, es gibt Menschen, wenn sie es öfters haben, die kommen davon alleine wieder raus. Also sie können durch gewisse Übungen erreichen, dass sie sich aus diesem Zustand mehr oder weniger schneller wieder rauskriegen.
Ja, die sind dann selbstbewusst oder haben ein höheres Bewusstsein, haben sich damit befasst.
Haben sich damit befasst, die haben es doch regelmäßig gehabt und haben dann Techniken herausgefunden. Also man kann wohl durch Extremstärke, Willensstärke anfangen, dass man Finger und Zehen berührt. Und dieser Prozess kann dafür sorgen, dass man komplett aus dieser Starre wieder rauskommt.
Das geht ja dann schon in Richtung auch Träume kontrollieren. Das geht ja auch mit sehr hoher Willenskraft, dass du das manipulieren kannst.
Genau, dass du das manipulierst. Aber das soll halt auch einer dieser nicht medikamentösen Ansätze sein.
Du coachst dich dahin, dass du mehr Kontrolle über den Körper
bekommst. Genau, das gibt es auch. Also ich sag mal, es soll wohl relativ schnell gelöst werden, wenn eine andere Person dich anfasst. So bedeutet, wenn deine Frau jetzt weiß oder dein Partner weiß, mein Mann hat das regelmäßig und der kann sich durch starkes Atmen zum Beispiel, aber da sind wir halt beim Thema, wie gut kann ich das zu diesem Zeitpunkt bewusst herbeiführen. Wenn derjenige das bemerkt und dich berührt, dann kann er dich da relativ schnell rausholen. Also von daher, es gibt da definitiv Hoffnung.
Da muss dein Partner aber auch aufgeklärt sein. Oder du musst dich trauen, mit deinem Partner darüber zu reden und dann hast du ein Codewort ausmachen.
Kommt halt drauf an, wie bewusst du das
machst. Kann man das einen Hund antrainieren? Also ich sage jetzt mal,
garantiert,
dass der dich dann anstupst oder auf dich drauf springt einmal oder wie auch immer.
Ja, es gibt ja auch Hunde, die checken das kurz bevor du ohnmächtig wirst, schüttest du ja was aus. Genau. Das riechen die und die helfen dir dann, dass du dich hinsetzt. Richtig. Dann kriegen die das auch irgendwie mit. Nur wie trainiert man das mit einem Hund?
Es gibt auch Hunde, die bringen Medikamente. Also wenn die merken, die Person hat so einen Anfall, dann bringen die Medikamente. Das gibt es auch. Krass, also ich würde schon sagen, das geht tatsächlich.
Ja. Das ist gerade so ein Gedanke.
Wäre eine Hilfe, aber dadurch, dass das ja nur ein kurzlebiges Phänomen ist.
Also gut, 20 Minuten?
Ich meine, man hat das ja nicht Jahre, Monate lang, sondern wahrscheinlich nur Tage bis Wochen lang, bis das weiterzieht oder vorbei ist.
Richtig.
Weil wir ja gesagt haben, dass wir auch über Shadow People reden, warum, die sind sehr, sehr stark in Kombination mit der Schlafparalyse. Denn ganz viele, die dieses Erlebnis haben, berichten von Shadow People. Shadow People heißt nichts anderes als schattenhafte Wesen, Schattenmenschen. Warum? Weil sie teilweise silhouettenartige Menschen sind. Und dieses Phänomen tritt jetzt nicht modern auf, es tritt jetzt gerade häufiger wieder auf. Mhm. Aber dieses Phänomen, das gibt es schon seit 6000 Jahren und wahrscheinlich auch älter. Das heißt, die Schlafparalyse und die Dinge, die man bei der Schlafparalyse sieht, das heißt die Vision, die du dabei hast, treten auf der ganzen Welt auf und schon seit 6000 Jahren. Und in jeder Kultur dieselben Bilder. Also das ist das Faszinierende und das Banale, dass egal ob China, Südamerika, Europa, die sehen alle dasselbe. Und dafür gibt es verschiedene Begriffe. Bei den Sumerern nennt man das Alu. Das ist ein Wesen, das paralysiert dich, das heißt, da sind wir bei der Schlafparalyse, und danach könnte es dich besetzen oder in ein Koma schicken. Das heißt, die haben vor 6000 Jahren im Sumerischen Reich mit diesem Problem schon wahrscheinlich hantiert und haben gemerkt, die Leute wachen vielleicht nicht mehr auf oder berichten davon, dass sie nachts Probleme haben und haben sich das, wie du es schon gesagt hast, im Mittelalter mit einer Geschichte verknüpft. Spannend ist, dass sie das wirklich schon damals hatten. Anders genannt haben wir die Djinns. Djinns hatten wir auch schon mal im Podcast. Dem wird das auch zugeschrieben, weil Djinns können die Form wechseln. Das heißt, die können jede Form annehmen und verursachen das aber auch. Das heißt, die besetzen dich und du verlierst die Kontrolle über deinen Körper bis hin zu Paralyse und Lähmung.
Im Mittelalter haben sie es auch ganz oft auf den Inkubus geschoben.
Richtig, genau, da komme ich auch gleich zu. Was man aber schon bei den Djinns und bei den Sumerern hat, ist, es wird angezogen von Depressionen oder schlechten Gefühlen, schlechter Laune, negativen Gedanken. Diese Leute sollen das magisch anziehen, dass dich theoretisch so ein Wesen betrifft. Und bei den Indianern, das ist nochmal vor dem Mittelalter, da haben wir das auch schon seit 5000 Jahren, da gibt es zwei Begriffe dafür. Da gibt es einmal den Nalusa Chito, das ist ein Wesen, das von negativen Gedanken angezogen wird und wird als schattenhaftige Gestalt beschrieben, die im Wald herumläuft. Also das ist kein materielles Wesen, sondern es ist wie ein Schatten, der von Baum zu Baum huscht, aber auch tagsüber gesehen wird. Das zweite Wesen, das Nalusa Falaya, bedeutet langes, schwarzes Wesen. Also so wie so ein langer Schatten, der sich bewegt. Genau. Dann sind wir in Europa. Da haben wir den Inkubus. Das ist der männliche Part, der die Frauen verführt. Der Succubus, die weibliche, die den Mann verführt. Mhm. Beide passen da für mich persönlich nur bedingt rein, weil da geht es ja um das Sexuelle. Da geht es ja darum, dass man verführt wurde und dass man Sex hatte mit einer Entität. Ja, schon, die paralysieren dich und ernähren sich von deiner Energie, passen aber nicht ganz so in diese Schattenhafte rein. Der Alp, Mara und Kikimora. Kikimora ist mehr so im russischen Bereich. Wer die Witcher-Spielereihe kennt, kennt den Begriff Kikimora. Das ist mehr so vampirartig. Das sind aber Wesen, die setzen sich auf deine Brust und da haben wir dieses Phänomen Druck ausgeübt, ja. Was fast alle, die unter Schlafparalyse leiden, berichten, dass ein Druck auf den Schultern oder dass man in sein Bett reingedrückt wird. Und da kommt der Alp, der Mara und die Kikimora, machen alle dasselbe. Da haben wir ganz viele Kulturen, die alle dasselbe berichten.
Ja, das ist schon seit 6000 Jahren.
6000 Jahren, also in sumerischen Texten, die Geschichten über den Alu. Und die Indianer, die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und seit 5000 genau. Jahren gibt es diese Berichte von Nalusa Chito und Falaya. Die haben ja generell sehr viele Mythen von Regeln im Wald. Aber da ist es halt spannend, ist, dass das deine Gedanken, also deine Gedanken sind Futter für diese Wesen. Wenn du viel Schlechtes denkst oder viel Hass hast oder nur in deinen eigenen Leid badest, dann kommen die. Da sind wir wieder bei so einem pädagogischen Nährwert. Habt eine gesunde Gedankenhygiene oder eine gesunde Seelenhygiene, ja, dann hast du quasi Schutz vor diesem. Aber in allen Kulturen, bis hin zu dem modernen Shadow People, werden die von deinen Emotionen angezogen.
Ja, krass.
Schon krass. Ansonsten, ich fand das bezüglich dem Bild, was wir eingeblendet haben, da finde ich, da sieht man das eigentlich auch sehr schön mit dem Schattenhaften. Da ist das Pferd auch als Schattenhaftes dargestellt. Da ist ein Wesen, das sitzt
das auf deiner Brust. Das heißt ja
Nachtmar. Genau, und deswegen, es sitzt etwas auf deiner Brust, das scheint Druck auszuüben. Also ich finde das Bild von diesem Künstler dann schon ziemlich zutreffend. Oder das finde ich da überall irgendwo wieder.
Diese, nennen wir es mal Shadow People als Überbegriff, die kündigen sich auch an. Das heißt, erst kommt die Schlafparalyse, wie wir es alle haben. Du bist paralysiert, du hast vielleicht deine Augen auf und du guckst einfach in den Raum. Und dann haben wir ein paar Sachen, die passieren. Du hörst ein Summen, so ein leichtes Summen oder Brummen oder ein elektronisches Geräusch. Das kennen wir alle. Wir alle haben schon mal so ein leicht elektronisches Geräusch gehört. Das ist der Anfang. Das heißt, wenn du das hast, wenn du das hörst, dann hast du das Gefühl danach, du wirst beobachtet. Einige hören ein Flüstern im Ohr, das ist schon sehr, sehr unheimlich. Und danach kommt dann diese, entweder siehst du ein, das ist die erste Variante, eine schwarze Wolke oder man sagt auch Nebel. Das heißt, wir haben keine feste Form, sondern wir haben so eine schwarze Wolke im Raum. Das ist die allererste und einfachste Art von Shadow People. Nicht definierbar, aber etwas Dunkles, was da wabert und was sich bewegt. Genau, keine Silhouette, kein klares Gesicht. Und meistens passiert dieses erste Stadium nachts, logisch, wir schlafen ja nachts, es gibt aber auch Leute, die machen einen Mittagsschlaf, soll auch bei Tag passieren und bei Tageslicht, aber meistens natürlich bei Tag, im allerseltensten Fall sogar draußen auf der Straße, nicht mal auch im Schlafzimmer, aber das ist der allerseltenste Fall.
Dann musst du ja quasi, ich sage es mal, im Laufen schlafen.
Naja, oder die belagern dich so, dass sie dir folgen oder dass du sie draußen siehst. Da geht es ja in erster Linie gar nicht mehr um die Schlafparalyse, sondern dass dich irgendetwas heimsucht und dich begleitet.
Ja, ist schon krass. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich liege im Bett und auf einmal kommt da so eine schwarze Wolke aus dem Boden oder von oben runter. Oder.
Und da sind wir bei den Indianern, dass das in dunklen Wäldern eben ist, dass dann dieser Nalusa Falaya oder Nalusa Chito dich da eben begegnet oder dir dahin folgt.
Mhm.
Genau.
Jetzt würde ich also positiv denken, dann hast du Ruhe.
Ja, eigentlich positiv denken, eine gesunde Seelenhygiene haben, einen gesunden Schlafrhythmus haben, das würde schon helfen.
Ja, ja, ja.
In den meisten Fällen, wenn du diesen Nebel, diesen wabernden Nebel hast, verschwindet er, sobald du ihn siehst. Das ist erstmal gar nicht schlimm, weil das ist die erste Phase. Dieses Gefühl, das hatte ich schon mal und das kennt ihr, glaube ich, alle, wenn man beim Ghost Hunting irgendwie sieht, da hat sich ein Schatten bewegt und wenn man hinguckt, bewegt sich das in irgendeine Ecke oder ist ganz weg. Das passiert dann. Du siehst also, denkst, du siehst diesen Nebel, guckst und es verschwindet in der Ecke und dann war es auch schon, da passiert ja nichts, aber du hattest halt das Gefühl, du hast ein Geräusch gehört, du wirst beobachtet, du guckst dann, siehst es dann, erschreckst dich meistens, aber beim Erblicken verschwindet es sofort. Genau. Die nächste Phase ist dass du eine Silhouette hast, die menschlich ist. Also da sind wir weg von der Wolke. Das heißt, du bist wieder in der Schlafparalyse drin. Du hörst einen Summen, Brummen, ein elektronisches Geräusch, guckst in dein Zimmer und siehst aber wirklich einen Mann. Also Silhouette, das heißt keine klaren Gesichtszüge. Dann haben wir zwei Optionen, was da passieren kann. Entweder du guckst diesen Mann an und er verschwindet oder er bleibt. Wenn er bleibt, dann sollen seine Züge klarer werden. Das heißt, du kannst Augen, Nase, Mund erkennen.
Super.
Und das
war sehr beruhigend.
Ja. Dadurch, dass das aber so schemenhaft ist, haben wir da einen Mythos. Und zwar haben wir da den Mythos der Greys. Wir haben ja schon gesagt, bei diesem Phänomen der Schlafparalyse haben wir diese Astralreise, dass man das Gefühl hat, man geht aus seinem Körper heraus. Dadurch hat man das mit Aliens verbunden. Diese Silhouette kann ja auch sein, dass man da Augen zu groß interpretiert. Und da haben wir ein ganz klassisches Bild von einem Grey. Grey kennen wir alle,
ja.
Ne? Großer Kopf, große Augen. Viele, die Shadow People gesehen haben, malen danach Bilder von Greys. Nennen es aber nicht Greys oder Aliens, sondern sagen, dass Shadow People sind. Das heißt, da haben wir ein Bild, was auf der ganzen Welt wieder rumgeht, dass Leute das auch sehen. Und deswegen sagen so viele, könnte eine Alien-Entführung sein, weil man da ja schon einen Alien sieht. Was aber passiert, wenn du das Ding anschaust und es bleibt dort und diese Züge werden genauer, dass es auf dich zukommt, dass es dich runterdrückt, dass es in dein Ohr schreit, das muss super, super gruselig sein.
Wie gesagt, stellt euch einfach mal diese 20 Minuten vor, du kannst nichts machen. Nee.
Vor allen Dingen, du siehst, dass etwas zu dich rüberbeugt und dann entweder was in dein Ohr flüstert und du siehst, da ist etwas, aber das Schreien, das muss eine Riesenqual sein.
Das
also
Machtlose.
Und oder auch nur beobachtet zu werden. Das Ding steht an deinem Bett und guckt dich an und du kannst nichts machen.
Ja.
Ich finde spannend daran, dass das alles Szenarien sind, die auf der ganzen Welt beobachtet und dokumentiert sind. Mhm. Also auch das Flüstern und das Schreien. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Also das ist nicht das Schlimmste. Da haben wir...
Okay, aber... Wir haben ja auch dieses Urgehen
in
uns.
Genau.
Das ist ja, da könnte ich mir vorstellen, dass dieses Urgehen, der in jedem Menschen von uns quasi fest verankert ist.
Und dadurch die gleichen Bilder auf der ganzen Welt sind.
Genau.
Ja. Ich denke, das spielt eine wichtige kulturelle Rolle. Deswegen, ich denke auch, dass das der Grund ist, warum wir alle dieselben Shadow People sehen. Wir hatten ja jetzt gerade den Nebel, wir hatten den etwas festeren Mann. Jetzt haben wir einen Archetypen, der auch auf der ganzen Welt stattfindet. Und das ist die alte Frau oder the old hag. Also wie eine Hexe würde das er beschreiben. Eine alte, kleine, warzige Frau,
das
wo man sofort denkt, Hexe. Und das kommt auch auf der ganzen Welt vor. Aber eine Sache, was diese old hag machen soll, wenn du sie siehst, also du guckst sie an, sie springt auf dich drauf, da haben wir wieder den Druck und sie soll dich würgen. Das heißt, du darfst in deiner Paralyse dann sehen, wie dich so eine alte Hexe erwürgen möchte und dich anschreit in dein Ohr. Das, also ja, alles super. Andere davor ist ja noch cool und harmlos, aber das ist schon wieder Albtraum, mehr als Albtraum, das will man nicht erleben.
Jetzt stelle ich mir gerade wieder vor, wie diese nicht-medikamentöse Behandlung und erklärte, machen Sie sich keine Sorgen,
das ist
das
nicht
ist nur eine Einbildung. Das ist, lassen Sie es einfach vorbeigehen.
Und das ist,
die Finger berühren.
Ja, genau. Das ist der erste Shadow People, der wirklich aggressiv wird. Also da gehen wir dann weg von, wir beobachten dich, sondern da geht es ins Aggressive. Ich persönlich glaube, das liegt so ein bisschen von Mensch zu Mensch. Weil es gibt ja Menschen, die haben gewisse Tendenzen oder die haben ein gewisses Umfeld, was gewaltsamer ist als jetzt beim, weiß ich nicht, ein Nachbar in Deutschland, der sein Rasen hält, der wird dann nicht so diese Tendenzen haben. Aber ja, diese The Old Hag, die ist schon hart.
Und also ich habe mich auch gerade direkt gefragt, sind das vielleicht oder spiegelt es deine eigenen Aggressionen möglicherweise wieder?
Ja, genau. Das kann
also
ich mir vorstellen.
Ja.
Und der letzte Shadow People ist der sogenannte Mann mit Hut. Der Mann mit Hut hat...
Der ist bekannt. Also den kenne ich.
Ja, der ist bekannt. Also in unserer Kultur hätte der einen Zylinder auf. In Amerika hat er mehr ein Fedora. Das ist ein Herrenhut auf. Interessant finde ich, dass je nach Kultur hat er einen anderen Hut. Aber der Hut ist sein absolutes Markenzeichen. Das heißt, wenn du diesen Shadow People siehst, den kannst du sofort einordnen. Also der ist anders als andere. Und das Interessante ist, diesem Shadow People wurde ein Film gewidmet. Und zwar, wir kennen ihn alle, Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street. Das ist der sogenannte Mann mit Hut. Er hat ein Fedora auf und er ist ein Shadow People. Inspiriert wurde diese ganze Geschichte auch nur aus diesem Mythos der Shadow People heraus.
Das ist krass.
Und er ernährt sich ja auch von diesen schlechten Gefühlen wie Angst und Co. Genau.
Und nur in der Nacht.
Nur in der Nacht, genau. Und er ist natürlich brutal dargestellt. Genau. Und das finde ich cool. Das wusste ich vorher auch nicht, dass der diesen Shadow People nachgeahmt ist. Und bei dem Mann mit Hut sagt man heute, dass die Sichtungen zunehmen. Also, dass der häufiger gesehen wird als alles andere von dem Shadow People. Also mehr als die Old Hag, mehr als die Wolke. Eine Sache, die man, wo ich nicht weiß, wie wahr das ist, was man den Mann mit Hut auch zuschreibt, dass er so ein Vorbote vom Ende aller Tage sein soll. Also gar nicht als Symbol, sondern er soll dir Träume geben von der Endzeit, dass die Welt untergeht.
Okay.
Und das soll er vermehrt machen. Also wenn er dir erscheint, dann soll er dir in dem Sinne Angst machen, die Welt geht unter, die Zivilisation wird zerstört. Das wird ihm zugeschrieben. Aber ob das wahr ist, das könnte nur ein Zeuge sagen, der das wirklich mal erlebt hat.
Kennt jemand einen Maya? Oder
einen Nein, das nicht, nee. Das nicht. Was mich aber definitiv interessieren würde, grätsche ich jetzt einfach mal rein. Ja. Vielleicht haben wir ja einen Zuhörer.
Ganz genau.
So, den war, sage ich jetzt mal, also ich würde auch direkt sagen, schreibt mal, wenn ihr euch traut, eure Erfahrungsberichte rein.
Wenn ihr euch traut.
Ja, es ist einfach so, dass das ist halt ein Thema, das auch mit Charme bedenkt. Das kann ich auch verstehen, dass man sich dann nicht unbedingt...
Es ist sehr, sehr persönlich.
Sehr persönlich, aber es würde uns und sicherlich die Community sehr interessieren, ob es solche Erfahrungsberichte gibt.
Obwohl ich Erfahrungsberichte da habe.
Die kommen wir auch gleich.
Stimmt.
Trotzdem. Ein letzter Punkt bei dem Mann mit Hut. Auch er wird angezogen durch Leid, durch negativen Gefühle. Es gibt auch Leute, die in den Tod, wie sagt man, die durch die Begegnung mit ihm gestorben sein sollen. Dass er auch ein Vorbote vom Tod sein soll, was ich allerdings, jetzt sage ich mal so, nicht unterschreiben würde, weil Angst könnte auch einen Herzinfarkt erzeugen. Das würde ich mir medizinisch anders erklären.
Wie sollten die Leute davon berichten?
Richtig, die sind ja tot.
Die sind tot.
Aber das wird ihm zugeschrieben, also Vision der Endzeit und dass er so den Tod ankündigt. Hatten wir ja bei der Schlafparalyse, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind kurz davor zu sterben.
Genau.
Und das ist nämlich, deswegen fand ich das interessant, das kommt bei ihm auch vor. Genau. Generell wird jetzt da gerätselt, was sind Shadow People? Sind es Geister? Sind es Dämonen? Sind es Wesenheiten aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Dimension? Sind es jetzt Aliens oder sind es interdimensionelle Reisende? Das weiß keiner so genau.
Richtig. Ich kann es auch nicht zuordnen.
Das ist schwierig, also, weil die
auch wenn alles gleich scheint auf der Welt, aber die haben ja alle andere Charaktere trotzdem und jeder sieht auch denjenigen anders.
Die sind eher so wie so ein eigener Stamm. Deswegen behaupten auch viele, dass das vielleicht Wesen aus einer Parallelwelt sind. Ich meine, das ist jetzt viel Fantasie, aber man kann sie halt schwer einordnen. Man kann halt nicht genau sagen, das sind jetzt Gespenster oder das sind Dämonen. Die haben so ein bisschen ihre eigene Regeln und ihre eigene Herangehensweise.
Es ist vielleicht auch so ein bisschen so, dass es so ein bisschen die Kultur, in der du dich befindest, ein bisschen widerspiegelt. Also wenn du jetzt sagst, die Person mit dem Hut wird hier öfters mittlerweile gesehen. Das ist ja schon etwas sehr Ausgeprägtes.
Ja.
So, und ich sag mal, eine Wolke, eine Schattenperson, das ist halt eher eine Unbekannte.
Also, das ist was nicht greifbar.
Was nicht greifbar ist.
Und also das ist
vielleicht ist es auch wirklich so ein bisschen kulturell bedingt. Also weiß ich nicht, dass, sag ich mal, die Leute, die, ich sag jetzt mal, und das ist nicht negativ gemeint, Leute, die eher im Urwald leben, im Stamm leben, dass die eher solche Phänomene, die kennen ja niemanden mit dem Hut. Die haben ja so ein Bild gar
nicht. Doch, die haben Hüte, die haben teilweise sogar richtig prächtige Kopfschmuck.
Stimmt, hast du auch recht.
Ja. Also den Mann mit Hut sehen die auch, egal wie primitiv. Und die alte Hexe, die gibt es ja in jeder Kultur. Richtig. Einige nennen es Schwiegermutter. Die gibt es. Das ist ja das Banale, sogar die Indianer haben den Mann mit Hut.
Okay.
Was ich aber wegen Indianer, wegen Cowboys und so, könnte man
sagen. Nein, kein Ding. Also
weil Indianer, die Häuptlinge, die haben einen riesen Kopfschmuck.
Federschmuck.
Genau.
Bei den Mayas gibt es ja auch sehr prunkvolle Kopfbedeckungen. Genau. Also das ist ja das Blöde, egal in welcher Kultur, egal erste Welt, dritte Welt, alle haben die alte Frau, den Mann mit Hut, die Wolke, alle werden teilweise, die angegriffen werden, das gibt es auch in jeder Kultur, also dass die übergriffig werden. Und einige, also all diese Phänomene gibt es in jedem Land, in jeder Kultur, kulturunabhängig. Ja. Und da hat Tobi was Geiles gesagt, unsere Vorfahren, unsere Genetik wird das schon uns vorprogrammiert haben, dass wir diese Archetypen, diese Bilder, es gibt ja so Symbole, die kennen wir seit der Steinzeit, eine Spirale, einen Kreis, und diese Sachen, die werden auch irgendwie mit uns drin sein, vermute ich mal. Ja.
Also das wäre jetzt so eine Idee von mir und so ein Gedanke, aber was anderes könnte ich mir, es sei denn, das sind wirklich Grays. Aber das kann
das wäre dann auch eine interdimensionale Zivilisation, die einfach anders agieren. Was ich allerdings ganz geil finde, sind diese zwei Begriffe, die hat der Daniel schon gesagt. Es gibt die, hast du gesagt, glaube ich, die hypnogische Halluzination.
Genau.
Das heißt, du siehst etwas und das ist wahrscheinlich eine Halluzination. Was aber bei der alten Dame und dem Mann mit Hut vorkommt, nennt sich die sometische Halluzination. Und das ist eine Halluzination, die du berühren kannst. Und das würde mir, also da kann mir ein Psychologe sagen, was er will. Ich würde das trotzdem nicht glauben, dass ich mich da beruhigen soll. Weil wenn ich eine Vision habe und ich kann es anfassen, es ist anders, als wenn du träumst und was anfasst. Du weißt, das ist ein Traum. Aber wenn du halb wach bist und vor dir steht eine alte Hexe, die dich wirkt.
Und du kannst sie anfassen,
du kannst
und
zur Seite ziehen.
Ja. Oder so. Oh, aber da muss ich reingrätschen. In den meisten Träumen weißt du ja nicht, dass du träumst.
Richtig,
das ist bewusstseinsabhängig. Das ist bewusstseinsabhängig. Also ich sag mal, das finde ich auch immer, deswegen haben wir ja auch am Anfang gesagt, Schlaf ist etwas recht Unerforschtes. Ich bin immer wieder beeindruckt, zu was unser Geist da in der Lage ist. Er schafft eine komplett eigene Welt. Eine Welt, die dir vorkommt, als wäre diese Welt real. So,
das ist richtig.
Und ich sag jetzt mal, das ist halt wahre Schöpferkraft, kann man so sagen.
Das ist es. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich diesen Shadow People habe, die Old Hag sitzt und wirkt mich, dass ich aufwache und denke mir, boah, was habe ich da geträumt? Hm. Vielleicht weiß ich ja gar nicht, dass ich wach war. Das muss man ja auch erstmal erreichen.
Richtig, genau.
Aber es gibt dieses, auch im Träumen, und gerade wenn man viel träumt, gibt es diese Träume, die fühlen sich zu real an. Also wenn ich fliege oder unter Wasser atme, dann weiß ich, dass ich träume.
Genau, also deswegen, ja, ich glaube, das nennt sich Klartraum, ne?
Das
also
nennt sich Klartraum.
Also wenn man weiß, das habe ich auch, ich habe das ungefähr einmal im Jahr, zweimal im Jahr, kann man auch nochmal ein eigenes Thema zu machen.
Das luzide Träumen.
Das luzide Träumen, ja. Deswegen, ich habe so zweimal im Jahr.
Ja. Aber die sind so bitter ernst, dass du Todesangst hast oder dass du dich...
Natürlich.
Du sollst dich ja auch, das ist ja der Sinn vom Unterbewusstsein, du sollst dich so natürlich verhalten wie möglich, um das zu Lernende abzuhaken.
Richtig, genau.
Wollen wir trotzdem nicht haben, Shadow People. Also ich gehe gerne auf den Appalachian Trail, aber ohne Shadow People.
Denk dran, nicht nach oben in die Bäume gucken. Da könnte ein Schatten sein, wie wir jetzt wieder gelernt haben.
Also ich muss auch sagen, also wir kommen ja sowieso gleich in diese Berichterstattung, was anderen passiert ist.
Ja.
Ich habe das, meine Frau hat mir davon erzählt, dass sie dieses Erlebnis hatte, in der Zeit, wo wir frisch zusammengekommen sind, in meiner Wohnung. Das finde ich unheimlich. Hätte sie dieses Erlebnis nicht gehabt und nicht so beschrieben, dann wäre dieses Thema für mich eher egal. Also mehr so Spinnerei wie jetzt Grace. Ja, klar kann man darüber reden, aber man hat nicht so die Berührung. Und ich habe heute erst mit meiner Frau ausführlich darüber geredet, weil ich wollte, dass sie mir alles darüber erklärt nochmal. Und ich würde dann damit einmal anfangen, wenn das okay ist.
Ja, gerne. Auch danke, dass du das erzählen darfst.
Ja, das finde ich
an dieser Stelle vielen herzlichen Dank.
Genau. Ja. Und zwar hat sie erzählt, sie hat erst einen ganz seltsamen Traum gehabt. Das heißt, sie hat ganz normal geschlafen und hat einen Traum gehabt. Das war eine Wohnung mit einer Dachschräge, so eine ganz blöde Dachschrägenwohnung. Und sie hat geträumt, dass oben irgendwo in der Dachschräge ein Geheimfach mit einer Puppe ist.
Okay.
Sie kannte die Puppe nicht. Aber irgendwie hatte sie das Gefühl, da ist ein Geheimfach und da ist eine Puppe. Und dann ist was super, super Spannendes passiert, was ich mir nicht erklären kann. Sie ist aufgewacht von dem Feuermelder. Der Feuermelder ist angegangen und davon ist sie aufgewacht. Das heißt, sie ist aufgeschreckt, hört den Feuermelder und vor dem Bett stand eine Person aus Schatten, also ein Shadow People im wahrsten Sinne.
Also sie hat nicht von dem Feuermelder geträumt, sondern
sie ist aufgewacht vom realen Feuermelder.
Okay,
genau.
Okay.
Ohne dass gekocht wurde, weil es war ja mitten in der Nacht.
Okay.
Sie hat nicht geraucht, also kein Rauch.
Okay.
Und erstens hat sie Angst gehabt, weil sie vom Feuermelder aufgewacht ist. Ist ja immer ein Notfall.
Verständlich, ja.
Und dann stand das Ding da. Und das hat ihr so eine Heidenangst gemacht. Und sie konnte sich das nicht erklären. Sie war dann wie gelähmt vor der Angst, nicht von der Paralyse.
Ja.
Und dieses Wesen ist in dem Moment, wo sie es gesehen hat, verschwunden, aufgelöst.
Okay. krass. Aber dass man sich dann im Nachhinein auch die Frage stellt, was hat jetzt den Feuermelder ausgelöst, kann ich auch nachvollziehen.
Ja.
Also das klingt schon ein bisschen paranormal, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, vor allem, das war, ich war in der Zeit beim Kumpel, wir haben so einen Lab gemacht und habe dann bei ihm übernachtet. Sie hat das erste Mal alleine in meiner Wohnung. Sie hat natürlich Angst gehabt, dass meine Wohnung verflucht ist oder so. Sie konnte sich das natürlich nicht erklären.
Aber, ja, natürlich nicht.
Das muss heftig gewesen sein. Glaube ich, ja. Ich weiß nicht, wir alle kennen das, wenn Feuermelder angeht, erstmal denken wir, scheiße, irgendwas Schlimmes ist.
Genau.
Und dann steht da was, was dich vielleicht sogar schon lange beobachtet hat. Da kommt ja dann diese Gedanken. Das ist
wirklich krass. Aber jetzt nochmal zum Verständnis. War das die Figur, also diese Puppe?
Das war nicht die Puppe.
Das war nicht die Puppe.
Ich habe das nämlich auch gefragt. Sie meinte, sie hat einfach seltsam geträumt. Da habe ich dann gedacht, von was hast du denn geträumt?
Ja.
Eine Puppe, die versteckt sein soll in so einem geheimfachen Dachboden. Wie als ob man, wie beim Voodoo, wenn man jemanden verflucht, versteckt man so einen Hexenbeutel.
Genau.
Und das hat sie geträumt, dass da irgendwo eine Puppe versteckt ist. Und dann, das war der seltsame Traum.
Gut, dann verstehe ich auch, warum sie denkt, dass damals seine Wohnung verflucht
ist. Ja, natürlich. Deswegen auch mit dem Feuermelder, dass man sich im Nachhinein dann fragt, ey, hier war doch gar kein Qualm, was hat das denn jetzt ausgelöst?
Was könnte das sein? Ja, ich glaube, manchmal gehen die Dinge auch so.
Ja, genau.
Ja, aber in der Situation kombiniert mit Shadow People vor dir, absolut gruselig.
Zum Glück hatte sie es anscheinend nur einen ganz kurzen Augenblick.
Ja. Und ohne diese Paralyse dahinter, das ist auch so.
Mhm.
Ja.
Aber tatsächlich passt das jetzt echt gut.
Okay.
Und zwar der erste Erfahrungsbericht ist von Tanja 27.
Mhm.
Sie schildert, es hat mit einem Albtraum angefangen. Ich habe jemanden gesucht und bin deswegen in eine unterirdische, auf den Kopf stehenden Kathedrale gegangen.
Wow.
Also schon mal sehr ungewöhnlich.
Mhm.
Drinnen haben sich Szenen wie in einem satanischen Horrorfilm abgespielt. Kreaturen liefen an den Wänden entlang und ich habe laut um Hilfe gerufen. Plötzlich bin ich aufgewacht und war froh, raus aus diesem Traum zu sein. Aber dann sehe ich in der Ecke meines Zimmers dieses Getier sitzen. Es hatte blitzende, weiße, lange, messerscharfe Zähne und hat bereit, hämisch mich angegrinst.
Boah.
Das Ding kam auf mich zu, immer näher zu mir her und ich wusste, dass es mich fressen will. Innerlich habe ich laut geschrien, aber es ging nicht. Da habe ich erst bemerkt, dass ich mich nicht bewegen kann.
Krass.
Also das ist schon echt krass, ne? Es war ein richtiger Kampf. Ich habe eine gefühlte halbe Stunde versucht, einen Ton herauszubringen. Ich wollte nur ausbrechen, raus aus dieser Panik. Irgendwann hat es dann funktioniert und ich bin aufgewacht. Und das war der Moment, wo ich dann wieder da war und mich bewegen konnte. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen Marathon absolviert und mein Bett war schweißnass.
Krass. Boah, wirklich
krass. Also überleg dir mal, du hast schon einen richtig heftigen Traum.
Ja.
Wachst dann auf und bist dann aber trotzdem noch gefangen.
Richtig.
Ich fand es interessant, dass sie Zähne und alles sehen konnte. Es ist ganz selten, dass Shadow People, dass sie so leuchtende Augen haben. Gibt es aber sehr selten.
Aber wiederum, sie wusste direkt, dass es sie fressen will. Also so, als wäre sie damit verbunden. Sie weiß, was das will.
Ja, man hat, das habt ihr am Anfang auch gesagt, eines Symptom ist dieses Gefühl von Angst oder Panik im Sinne von, du stirbst oder du bist in großer Gefahr.
Also und wenn du in einer umgedrehten Kathedrale bist und nur Dämonen und sowas siehst.
Es gibt einen Horrorfilm, weiß ich. Da gibt es eine umgekehrte Kirche irgendwo eingegraben in Afrika, soweit ich weiß. Und die wird ausgegraben. Mhm. Und dort ist auch irgendwas Satanisches passiert. Die wurde von Satanisten gebaut. Die ist komplett auf den Kopf gedreht.
Mhm. Also ich weiß, dass es eine Kathedrale in Afrika gibt, die wirklich in die Erde eingegraben ist.
Ja, okay.
Also so eine Kirche, eine richtige Kirche, eine riesengroße Kirche, die absichtlich eingegraben worden ist wegen der Hitze.
Wahrscheinlich, was kühler ist.
Das ist eine wunderschöne Höhle.
Ja.
Also, das kenne ich.
Ja, im Death Valley werden ja auch Häuser an der Erde gebaut, einfach weil es kühler ist. Ja.
Genau.
Ja.
Krass.
Ja. Dann Dominik 28. Meine erste Schlafparalyse hatte ich mit 10 Jahren. Meine Baseballmannschaft und ich waren gerade auf dem Weg zu einem Turnier und sind deshalb mit dem Bus durch Italien gefahren. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen, allerdings mit offenen Augen. Meine Teamkollegen haben das dann auch gemerkt und sich sofort gefragt, ob ich denn noch leben würde. Ich habe mir nur gedacht, scheiße, ich bekomme mit, was die machen. Aber ich kann ihnen nicht sagen, dass alles in Ordnung ist.
Oh, okay. Während der Fahrt.
Ja.
Krass.
Ja. für mich war das dann fast lustig und eigentlich wollte ich nur in Ruhe weiterschlafen. Also, klar, ja, die machen Quatsch und die machen sich Sorgen. Du bist wach, kannst dich aber nicht bewegen, weil du keinen Ton rauskriegst. Ne? Seitdem erlebe ich dieses Phänomen immer wieder. Es fühlt sich wie ein Verschwimmen zwischen Traumrealität, Schlaf und Wachsein an. Es ist irgendwann eine Zwischenwelt. Angst habe ich dabei nie. Vielleicht, weil ich es als Kind schon erlebt habe und immer weiß, dass ich auf jeden Fall wieder aufwachen werde. Unangenehm wurde es allerdings einmal auf einem Flug nach Mexiko, als es mir wieder passierte und meine Freunde auf die blöde Idee kamen, mit mir Selfies zu machen und sich überlegten, ob sie mir in meiner Nase bohren sollten. Am liebsten hätte ich ihnen gesagt, geht doch einfach weg, ihr Ärsche, und lasst mich in Frieden. Aber ich konnte ja nicht.
Dann hat er aber schon eine Weile daran gelitten, dann kennt er
das. Genau. Einmal das, und ich sage jetzt mal, einmal finde ich sehr bemerkenswert, dass er keine Angst verspürt, aber das liegt natürlich auch daran, hier hört man nichts von irgendwelchen Visionen.
Genau. Ja,
also richtig. Dass irgendwelche Einflüsse von außen, sondern die Freunde, Dings, aber er scheint das wirklich als einen bewussten Zustand wahrzunehmen.
Ich finde, ein großer Unterschied ist, dass er immer in Gesellschaft ist. Diese großen Shadow-People-Begegnungen sind eigentlich immer alleine im dunklen Schlafzimmer. Mhm. Er ist ja in der Öffentlichkeit bei Tageslicht.
Richtig.
Ja. Und er muss es ja seinen Freunden auch erzählt haben. Ja. Und die können darauf jetzt auch reagieren und machen mit ihm jetzt auch Quatsch.
Also,
ist halt auch Fluch.
Ja, das ist
richtig.
Das
ja, richtig. Ja.
Ja. Dann Alessa, 23. Begonnen hat es vor circa 3 Jahren. Seitdem habe ich mindestens 2-mal pro Woche eine Schlafparalyse. Manchmal sehe ich gar nichts. Aber oft nehme ich schwarze Gestalten wahr, die in meinem Zimmer sind oder neben meinem Bett stehen. Ich kann sie nicht genau beschreiben. Sie sind oft schemenhaft und dunkel, wie ein Wirbel aus Schatten. Du kannst dich einfach nicht bewegen, nicht weg von ihnen. Das macht es auch so beängstigend, weil du so exponiert bist und das Gefühl hast, als müsstest du sterben. Wenn sie mich berühren oder durch mich hindurchfahren, fühlt es sich an, als würde mein ganzer Körper vibrieren. Mein Herz rast dann. Ich habe Gänsehaut. Meine Hände und Füße sind eiskalt. Ich bin schweißgebadet und voller Adrenalin. Einmal war mir danach sogar richtig schlecht. Und aus diesem Zustand rauszukommen, muss ich mich total konzentrieren. Und nach ein paar Minuten klappt es dann meistens auch. Angst habe ich immer. Selbst wenn ich einmal nichts sehe, fürchte ich mich vor dem, was vielleicht kommen könnte. Ich will aber eigentlich nicht, dass diese Angst steuert, was ich mache. Ich will es vorbeigehen lassen und das Gefühl überwinden. Ich habe nämlich gelesen, dass man dann luzid sein und mit dem Astralkörper auf Reisen gehen kann.
Boah, die Arme, die leidet seit 3 Jahren darunter.
Ja. Also ich sag mal, bei dem Erfahrungsbericht kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man sehr, sehr direkt glaubt, mit der Geisterwelt verbunden zu sein oder mit der in Kontakt zu sein. Also wenn du mitbekommst, dass etwas durch dich durchfährt und du dadurch ein eigenes Körpergefühl bekommst.
Aber auf einer ungesunden Art. Wir haben ja das Voodoo-Thema lang und breit durchgeklärt in der einen Folge.
Ja.
Aber das hört sich nach einer sehr quälenden Reise
an. Ja, natürlich, natürlich.
Ja, also schön ist es nicht. Christine, 35. Ich war Anfang 20, gefangen in einer unglücklichen Beziehung und an sich schon eher depressiv gestimmt.
Da grete ich gleich mal ein. Da haben wir nämlich wieder keine gute Hygiene in der Seele, Leid, schlechte Emotionen.
Genau.
Krass.
Passiert ist es dann in einer sehr heißen Vollmondnacht im Sommer. Das Fenster meines Studentenheimzimmers war weit offen. Ich bin auf dem Bett gelegen und habe versucht zu schlafen. Plötzlich bin ich in so eine Art Halbschlaf gefallen. Ein ganz eigenartiger Bewusstseinszustand. Einerseits war ich hellwach, andererseits war ich wie gelähmt und konnte mich nicht rühren. Ich habe diesen Mond angestarrt und mich unwiderstehlich von ihm angezogen gefühlt. Es war beängstigend, als ob ein unheimlicher Sog mich gegen meinen Widerstand zu ihm ziehen würde. Der Vorgang wurde auch von einer Art Geräusch begleitet. Da haben wir wieder dieses Geräusch. Das alles ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. In der Erinnerung kommt es mir so vor, als hätte ich um meine Seele kämpfen müssen, die jemand oder etwas aus meinem Körper zum Mond hatte ziehen wollen. Nach einer gefühlten Ewigkeit hat sich die Anspannung gelöst und ich bin mit einem unglaublichen Angstgefühl wach geworden.
Da höre ich so ein bisschen Entführungsangst raus. Ne? Genau. Zum Mond gezogen, also gegen den Himmel.
Aber wieder interessant, das Geräusch war dabei, ja. Keine richtige Schlafhygiene, depressiv gestimmt.
Ja, richtig, ja. Das sind alles, passt wunderbar rein. Also die Klischees, die werden da alle erfüllt. Immer wieder und immer wieder.
Genau. Und jetzt habe ich nur noch einen letzten Bericht von Samantha 29. Bei meiner ersten Schlafparalyse war ich noch ganz klein. Damals ist immer ein Wolf zu mir gekommen. Vermutlich aufgrund von Kindergartengeschichten wie Rotkäppchen oder die sieben Geißlein. Es hat jedes Mal gleich angefangen mit einem Wummern im Ohr. Da haben sie es wieder. Dann wusste ich schon, dass er bald da sein wird. Er kam durch die Zimmertür, ist auf mich raufgesprungen und hat mich angegriffen. Ich habe mich gegen ihn gewehrt, bis ich aufgewacht bin. Ich hatte lange Angst und wollte deswegen auch nicht mehr schlafen.
Klar, bist klein, auf einmal steht da so ein Wolf, springt auf dich drauf und greift dich an. Und du kannst nichts machen. Also das stelle ich mir auch schon
vor. Die Indianer haben da eine tolle Herangehensweise, wenn dich so Tiere, nehmen wir es jetzt mal im Traum, zerreißen, dass die dich nicht schaden wollen, sondern dass sie dich entweder befreien wollen oder dich aus deiner schadhaften Hülle, deswegen zerfetzen die dich, bis nur noch du da bist. Mhm. Aber dieses Bewusstsein hat ein Kind nicht. Ein Kind sieht nur dieses, boah, ich werde von einem Wolf angegriffen.
Richtig, ja.
Aber auch krass, auch das mit dem Summen.
Ja, das spiegelt sich alles wieder.
Ja. Ja. Danach hatte ich es phasenweise immer wieder. Heute sehe ich aber keinen Wolf mehr, sondern meistens etwas Böses, Dunkles, eine Art Dämon. Ich kann es nicht richtig beschreiben, weil ich es schon so oft erlebt habe, werde ich meistens richtig wütend, wenn die Gestalt mich dann attackiert, wehre ich mich gegen sie. Natürlich bewege ich mich dabei nicht wirklich, aber es fühlt sich wie eine extreme Rauferei an. Auch wenn ich an sich keine Angst mehr habe. Eine bestimmte Art von Panik kann man einfach nicht abstellen. Trotzdem versuche ich ruhig zu bleiben, die Situation durch luzides Träumen zu steuern oder zu kämpfen. Denn irgendwann hört dieser Zustand der Gefangenschaft auf und der Geist gibt den Körper wieder frei.
Warum war es erst ein Wolf als Kind und wo sie dann erwachsen wurde, etwas Dämonisches? Ist das, weil Kinder Angst vor Wölfen haben?
Das wird ja auch immer suggeriert. Märchen. Ne? Das sagte sie ja wahrscheinlich durch diese Märchen. Der böse, böse
Wolf. Weil der Wolf ist ja eigentlich auch was sehr Kraftvolles.
Ja.
Und ganz anders als was Dämonisches, Schattenartiges. Ich glaube, das hat was mit dem Bewusstsein Teenager, Erwachsen, dass du andere Definitionen für böse hast durch Popkultur.
Allgemein, ich sage jetzt mal, das, was uns am meisten Angst macht, ist ja diese Angst vor dem Unbekannten. So, und ich gerade mal so Schämen, Finanzamt, genau. tatsächlich, also ich sag mal, Wolf für dich auch als Kind noch relativ
definitiv unbekannt. Wir haben ja der Roggenwolf
und so. Der kam immer da hochgekommen. Das ist der einzig böse Wolf und natürlich auch so ein Märchen.
Ja, aber schau mal, jetzt nehmen wir mal vor den Ersten, Zweiten Weltkrieg, wo jetzt noch viele Wölfe hier waren. Da hat man die Kinder schon gewarnt, geht nicht in den Wald, da sind ja wirklich Wölfe. Jetzt scheißen sich ja auch alle ein, wenn sie einen Wolf sehen. Ne? Also.
Ja, also früher hat man mit ihnen gelebt.
Genau.
Genau. Und jetzt muss man sich wieder dran gewöhnen, mit ihnen zu leben, weil kommt ja wieder.
Aber ich finde, das zeigt das unschuldige Bewusstsein von einem Kind, der dieses Erlebnis hat. Und im Gegensatz zu einem Erwachsenen, der schon verdorben ist durch Horrorfilme oder Angst oder durch Religion, was für Bilder der hat dabei. Richtig. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Weil das würde vielleicht viel erklären, weil ich meine jetzt ein erwachsener Mann, der hat jetzt nicht unbedingt Angst vor einem Wolf. Der denkt sich wahrscheinlich, ja, könnte ich töten, kein Problem.
Ja.
Aber etwas Undefinierbares wie ein Schatten oder wie eine alte Hexe, die dich erwürgt, da bist man dann sofort raus. Und ich finde, das ist psychologisch gut erklärbar schon wieder.
Ja.
Wenn es denn...
Ja, also wäre es ein Tiger oder ein großer Grizzlybär oder... Eisbär oder so, dann könnte ich mir das vielleicht auch noch verstehen, weil die haben ja richtig Kraft, da kannst du dich ja auch nicht wehren.
Ja, je nachdem, in welcher Kultur du bist. Ich glaube, wenn du in Asien bist, dann ist der Tiger da wirklich so ein albtraumartiges Ding.
Ja.
Was haben wir denn hier jetzt noch an Tieren? Ein Fuchs.
In der Hinsicht muss ich auch eine witzige Statistik erzählen. Tatsächlich ist, ich weiß es nicht genau, wie viel es 15% oder so der US-Amerikaner glauben, dass sie es mit einem Grizzlybär aufnehmen können.
Ja.
Also unglaublich, aber es ist halt wirklich so. Also von daher, das muss nicht Angst verursachen, sondern da kannst du auch den erledige ich locker.
Ja, Entschuldigung, da war ich raus. Also den Gedanken hatte ich jetzt
noch nicht. Unglaublich, wo ich das gelesen habe. Deswegen, das musste ich jetzt einwerfen. Ja, aber gerade so ein Schatten, der ist natürlich nicht greifbar.
Ja, und den kannst du nicht besiegen.
Den kannst du nicht besiegen und... Ja, das macht Angst. Generell das ganze Thema. Die Leute leiden sicherlich sehr darunter, die es haben. Ich glaube auch tatsächlich, dass das noch nicht hundertprozentig von der Wissenschaft aufgeklärt ist, auch das ganze Träumen.
Ja.
Interessant ist halt wirklich, dass es ein globales, weltweites Phänomen ist, in jeder Kultur verankert ist.
Du kannst es also nicht wegdefinieren, das passiert nur arme Länder, das passiert nur gestresste, reiche Länder,
richtig.
Sondern das passiert allen. Und das finde ich auch gut, weil das zeigt einfach, wie mysteriös die Welt ist.
Genau, das ist es.
Ja, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ihr das uns auch mal vorgeschlagen habt, weil das war schon ein sehr interessantes Thema.
Auch ein sehr großes Thema. Ich meine, man hätte jetzt stundenlang nur über den medizinischen Bereich
reden können. Tatsächlich, also da kann man nochmal Richtung Stammhirn und, da gibt es nochmal Themen. Alles in allem, das würde das ganze Thema hier aber zu trocken machen.
Ja, man hätte allein schon, also es gibt ja die Chance, dadurch, dass das ja nur junge Menschen passiert, dass das auch was Hormonelles sein könnte.
Zum Beispiel. Das hat man ja, wenn man jetzt mal die Erfahrungsberichte sieht, 25, 26, 35, das ist so die Spanne, die ich, und als Kind.
Ja, ja, und das ist ja da, wo also ganz viel ausgeschüttet wird, was nur in der Zeit ausgeschüttet wird, wo der Körper noch nicht vollständig ausgereift ist. Mhm. Was vielleicht für so eine Schwankungen zeugen könnte. Ja, das finde ich interessant.
Was ich gerade so in meinen Hirn reingeschossen ist, ist tatsächlich Schlafwandeln. Aber das geht ja nicht, weil dein Körper schläft ja noch. Du kannst dich
das
ja nicht
bewegen. Aber gerade dann ist das ja das Phänomen, dass da die Schlafparalyse, die ja eigentlich normal ist, was dir am Anfang nicht greift. Ja. Also du gehst, obwohl du in einem Schlafzustand bist.
Vielleicht also du träumst ja, dass du gehst und deswegen geht ja der Körper. Das heißt, die Paralyse wurde aufgehoben und du machst die Bewegung des Traumes nach, was auch sehr mysteriös und seltsam ist.
Definitiv.
Weil das wächst sich ja bei vielen raus, bei vielen aber nicht. Und man sagt ja, da gibt es ja auch Klischees, mach sie nicht wach oder so.
Ja, richtig, ja.
Aber also da möchte ich doch lieber schnell berührt werden, dass ich da raus bin und dann ist gut.
Wenn du das Glück hast, einen Partner zu haben, der davon weiß. Viele sitzen da alleine in ihrer eigenen Hölle.
Es gibt Leute, soweit ich weiß, die müssen festgemacht werden am Bett. Weil sie loswandern. Ne? Das ist, es ist halt gefährlich, wenn du auf der Straße nachts läufst. Das ist nun mal so.
Und von daher, kriegst es gar nicht
du kriegst es nicht mit, deswegen.
Ja. Und ich denke, da gibt es garantiert auch irgendwelche Verknüpfungen zu irgendwelchen Wesen, die dich dann umbringen wollen oder so. Da gibt es bestimmt Mythen drüber, dass du gelenkt oder besessen wirst, weil das passt ja auch in Alu, Mara, Alp, dass die dich kontrollieren, deinen Körper benutzen. Aber wenn sie dich töten, haben sie ja nichts davon. Die brauchen ja deine Energie.
Von daher mal eine direkte Frage an die Community. Sollen wir mehr Schlafthemen nochmal aufnehmen, also was wieder Schlafwandeln, luzides Träumen.
Träumen auf jeden Fall.
Träumen, ja. Also deswegen, wir können ja nochmal, schreibt es gerne in die Kommentare,
genau.
Ob ihr euch so etwas wünscht und wir arbeiten es gerne nochmal aus. Das Thema alles in allem ist definitiv auf sehr interessant.
Es könnte aber noch ein bisschen dauern, wir haben noch viele andere Themen, die gerne von euch beantwortet werden möchten.
Wir haben eine ganze Liste an Wunschthemen mittlerweile, die wir alle abarbeiten müssen.
Ja.
In dem Sinne, wenn ihr Fragen habt oder Geschichten, die wir veröffentlichen sollen, dann schreibt uns gerne. Wie könnt ihr uns erreichen? Unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung haben wir Links zu Discord, Instagram, Facebook, YouTube. Denkt daran, das Paranormale Archiv hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal. Das heißt, gerne unterstützen, abonnieren. Wir laden derzeit noch jeden Tag eine Folge hoch, jeden Freitag eine neue Folge. Schaut da gerne vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Immer schön daran denken, Tote haben es auch nicht leicht.